Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Maggie Moos.
Hallo Erik.
Hallo Maggie. Schön, dass du es hast einrichten können. Wir wollen heute über SEO sprechen, über den organischen Teil der Suche schwerpunktmäßig, die ja überhaupt nicht an Bedeutung verloren hat. Man könnte sagen, im Gegenteil.
Ja.
Wir wollen über eine aktuelle Studie sprechen. Das haben wir so als Aufhänger genommen. Eine Behauptung von Microsoft.
Genau.
Die sie anhand von, wie ich gelesen habe, einer Befragung von 600 erwachsenen Marketeers, Senior Marketeers, gemacht haben, die gesagt haben, dass SEO eines der härtesten Hard Skills ist, die man als Marketeer haben sollte. So, aber genau. Bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal kurz was über dich. Wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Maggie. Ich bin seit ungefähr 2008 im Online-Marketing tätig. Ich bin da ehrlicherweise reingerutscht, wie das wahrscheinlich viele zu der Zeit getan haben. Ich habe Geisteswissenschaften studiert und war ganz optimistisch, dass ich schon irgendeinen Beruf finden werde. Mhm. Habe ich dann auch, nur nicht in den Geisteswissenschaften, sondern im Online-Marketing. Ich habe als studentische Hilfskraft angefangen, SEO-Texte zu schreiben. Damals war das noch so ein bisschen wilder Westen und keiner wusste so richtig, was funktioniert. Und es ging viel ums Testen und Ausprobieren. Bin dann in eine Agentur mit reingerutscht, habe dort angefangen, mich viel intensiver mit dem Thema Online-Marketing, Schwerpunkt SEO mich darauf zu fokussieren, habe viele Bereiche durchgelebt, habe in der Redaktion angefangen, dann war ich im Off-Page-Bereich, war damals auch noch ganz anders, als man es heute natürlich macht, habe angefangen, mir die ganzen technischen Voraussetzungen beizubringen, hatte zum Glück sehr, sehr fitte Kollegen, die mich da auch mit an die Hand genommen haben, weil mit Programmieren hatte ich nie was zu tun, aber ich habe gelernt zu verstehen, wie selber zu machen, aber es zu verstehen, wie es funktioniert. Und dann bin ich in die Beratung gegangen und gerade nur mit strategischen Themen, in denen habe ich angefangen zu arbeiten. War auch zwischendurch mal kurz als Head of SEO in einem großen Konzern zuständig, als Interimslösung. Sollte nur 6 Monate sein, waren dann 2 Jahre in Summe. Habe dann auch sehr viel auf der anderen Seite kennengelernt, weil ich vorher das Agenturleben kannte und die Agenturarbeit war dann mal in-house in einem Konzern, wie man da so als SEO arbeitet. Genau, und 2017 habe ich dann meine eigene Agentur gegründet, Klaneo. Wir sind eine Berliner Online-Marketing-Agentur, sind jetzt so 40 Personen. Wir kümmern uns hauptsächlich auch um SEO, also um Organic Search, alles was auch damit so als Nebenprodukte, sage ich mal, Paid machen wir auch ein bisschen.
Ja. Sehr gut. Du bist ein Kind des Berliner Ökosystems hier aus der.
Total.
Du bist aber selbst gar keine Berlinerin, oder?
Ich bin keine Berlinerin, zugezogen 2008.
Ja.
Aber ich habe so an den Hotspots hier auch gearbeitet, also in der Torstraße angefangen, dann Paul-Linke-Ufer, Kreuzberg und Neukölln und die ganze Szene. Ja.
War das eigentlich ein kultureller Schock, die anderthalb, 2 Jahre in einer konzernigen Umgebung?
Es war am Anfang anders, ja. Mhm. Ich war das nicht gewohnt, dass Entscheidungen so viel Zeit brauchen, bis sie getroffen werden. Mhm. Als Agentur ist man ja eher dafür bekannt, oder zumindest wir, schnell Entscheidungen treffen, schnell zu agieren, schnell Ergebnisse zu liefern.
Ja.
Manchmal habe ich mich im Konzern ein bisschen wie mit dem Passierschein A38 gefühlt. Also da hieß es, geh mal in Etage 9 und frag mal danach. Ja, jetzt musst du hoch in die 13, nee, doch wieder runter in die 6.
Ja.
Das war schon eine interessante Erfahrung, ja.
Über die Schnittstellen, die so ein SEO hat, werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal sprechen. Sag mir doch mal kurz, was hast du zuerst gedacht, als du gehört hast, von wegen, sagen wir mal, wichtigste Hard Skill, also Grundlagenwissen, die jeder beherrschen sollte, SEO. Im Jahr 2020, mir hat das zuerst so ein bisschen überrascht, weil ich ehrlich gesagt, ich fremdel, seit es SEO gibt, wie so viele, die eher paid-orientiert waren, fremdel ich so ein bisschen mit dieser organischen Disziplin. Was hast du gedacht? Endlich sagt es mal jemand so deutlich, oder?
Also das ist ja eine Studie von Microsoft, also schon
da muss es ja nicht richtig
unbekannt.
Sein.
Ja. Ich glaube, die Studie hieß auch irgendwie Visions for the New Decade, also auch gar nicht so kurzfristig gedacht. Es hat mich schon überrascht, dass das SEO an Nummer 1 bei den wichtigsten Hard Skills mit dabei war. Noch vor Datenanalyse zum Beispiel oder Zielgruppenanalyse, wo ich gedacht hätte, Das geht immer mehr in Automation, Daten analysieren, verstehen und so weiter. Das hätte ich vielleicht mehr erwartet. Aber als SEO hat man natürlich auch immer so mit dem, ja, mit diesem Klischee zu leben, SEO ist tot, es lebe SEO. Mhm. Es wird immer behauptet, dass es bald nicht mehr nötig ist, aber irgendwie ist es dann doch nicht so. Ja, es war schon überraschend auf jeden Fall, aber auch schön natürlich.
Was muss denn so ein SEO, also ich nehme auch an, also ich weiß es ja auch mal vielleicht als Disclaimer, wir arbeiten hier und da auch bei gemeinsamen Kunden. Das heißt, wir sind uns gar nicht so fremd, wie wir es vielleicht im Podcast tun. Aber trotzdem haben wir darüber so detailliert noch nie gesprochen, was aus deiner Sicht die Anforderungen an einen guten SEO sind. Was muss der denn eigentlich mitbringen? Also was bedeutet das eigentlich?
Ja, also meiner Erfahrung nach ist das Anforderungsprofil von einem guten SEO recht vielfältig, weil es gibt verschiedene Bereiche, in denen man arbeitet im SEO. Mhm. Also es gibt eher den strategischen Bereich, da muss man auf jeden Fall den Überblick über die Marktentwicklung behalten. Man muss gut Daten analysieren können. Man muss aber auch gut darin sein, sich im Networking, weil das meistens die Leute sind, die auch im Unternehmen selbst sehr gut vernetzt sind, die also mitbekommen, was machen eigentlich die anderen Abteilungen, muss ich da meine Ohren offen halten, muss ich mich da irgendwie einmischen, weil die über Dinge reden, die dann SEO negativ beeinflussen könnten. Es gibt diejenigen das Anforderungspotenzial für das eher technische SEO, wo es auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man nicht viel selber programmieren kann. Das ist auch von Vorteil, aber man muss es zumindest verstehen, wie so Entwickler arbeiten. Man muss auch da mit sehr großen Datenmengen arbeiten. Man muss in der Lage sein, sich in alle möglichen Tools einzuarbeiten und genau zu wissen, aus welchen Tools bekomme ich welche Daten und wie kann ich diese Daten interpretieren und damit arbeiten. Es gibt den Content-Bereich, also das Schaffen von Inhalten und das Optimieren von Inhalten, Textinhalten, aber auch Bilder oder Videos. Da geht es auch darum, da muss man natürlich erstmal grammatikalische gute Kenntnisse haben, Rechtschreibung so als Voraussetzung. Ja, klar, man lernt das in der Schule, aber nicht jeder hat da das Faible dafür, das auch wirklich gut umzusetzen. Da muss man sich aber auch in der Lage sein, sich in ganz verschiedene, unterschiedliche Themenbereiche tief einzuarbeiten, ne? Dass man Texte auch schreiben kann, die nicht nur oberflächlich sind, sondern wirklich alle Fragen auch beantworten, die halt so Nutzer fragen, also Fragen in der Suchmaschine. Und dann gibt es noch den Off-Page-Bereich oder auch der immer mehr so mit dem Content-Marketing auch zusammenwächst. Da geht es darum, dass derjenige sehr kommunikativ sein muss, der macht viel mit so PR-Arbeit, muss auch gut im Networking sein und auch in der Organisation. Der hat meistens sehr viele Eisen im Feuer und muss seine Partnerschaften und Kooperationen handeln.
Mhm. Also im Grunde irgendwie fast, so wie du es beschreibst, fast eine eierlegende Wollmilchsau. Ja. Die, als ich dir gerade so zugehört habe, ist mir nochmal deutlich geworden, was diese sozialen Skills angeht. Das habe ich auch oft erlebt bei guten SEOs, dass die auch in der Lage sind, Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht eine ausgewiesen große technische Kenntnis haben, das so zu erklären, dass die Relevanz der Maßnahme rüberkommt. Das ist ja oft so, dass, weiß nicht, wie dir das so geht, aber dass SEO dadurch, dass es halt eine organische Disziplin ist und eine andere Art von Budgetverzehr ist, also nicht so direkter Budgetverzehr, dass das auf dem C-Level nicht immer gleich relevant ankommt.
Ja, total. Also man muss als SEO es auch schaffen, sich auf verschiedene Zielgruppen, mit denen man kommuniziert, einzulassen. Also innerhalb des Unternehmens, aber auch als Agentur natürlich mit unterschiedlichen Kunden. Mhm. Also ich muss die Ergebnisse, die ich präsentiere, muss ich natürlich im Geschäftsführer anders präsentieren, als wenn ich mit einem Inhouse-SEO spreche.
Ja, genau. Da rennst du offene Türen ein. Eine Fähigkeit, die du nicht genannt hast, weiß auch gar nicht, ob sie wirklich notwendig ist. Ein SEO muss der betriebswirtschaftliches Verständnis haben, also muss der eine ROI-Perspektive aufzeichnen können.
Vom Vorteil
da ist so ein versteckter Vorwurf drin, um das mal deutlich zu sagen. Ja. Meiner Beobachtung nach haben SEOs nicht immer gleich gutes Gefühl, dass klar, also vielleicht viel hilft viel, aber es gibt ja sowas wie einen abnehmenden Grenznutzen. Ne? Ja. Also, du kennst das, vielleicht ist das auch zu Nutzen von Agenturen, wenn man irgendwie wahnsinnig viel Content macht, der dann vielleicht gar nicht so transaktional ist, sondern für irgendwelche anderen Ranking-Faktoren da ist, aber das ist ja trotzdem Geld, das eventuell woanders besser investiert ist.
Ja.
Braucht man diese Fähigkeit? Also wird man sich das
von Vorteil ist es natürlich immer, aber ich glaube, dass es ist weniger nötig, das zu haben im SEO, weil man es weniger gut ausrechnen kann, welche Maßnahme was genau bringt und wie viel eine Maßnahme kostet.
Okay.
Weil du hast im SEO eine ganz lange Wirkungsintransparenz und es dauert sehr lange, bis du hast eine Maßnahme umgesetzt, bis sie Wirkung zeigt.
Ja.
Und in der Zeit machst du hunderte andere Sachen und kannst am Ende gar nicht mehr genauso zurechnen.
Ja, okay.
Die 100 Euro haben das gebracht.
Super spannender Punkt, die Wirkungsintransparenz. Das ist ja etwas, was wir sehr wahrscheinlich alle eher aus dem Performance-Marketing kommen, nicht so richtig gut gelernt haben, mit dieser Wirkungsintransparenz umzugehen. Ne? Die ersten SEOs waren ja diejenigen, die mehr oder weniger auf eigene Rechnung gut arbeiten konnten. Ne? Ja. Sozusagen, die haben Traffic arbitragiert, die haben eigene Projekte gemacht, die haben URLs gehabt, Keywords gehabt, die gut ranken und das war ja eine ganze Zeit lang eine Gelddruckmaschine.
Ja. So,
das ist ja, glaube ich, das erste Ökosystem, was dann entstanden ist. Danach hat sich das Ganze immer weiter professionalisiert, das wurde auch immer schwieriger, die Hürden werden immer höher, um so Geld zu verdienen, aber damals war das Thema mit der Wirkungsintransparenz noch nicht so schlimm, weil es mehr oder weniger in einen Topf gelaufen ist.
Ja.
So.
Ja.
Das ist jetzt in dem Moment, wo SEO auch eine Disziplin, die durchaus auch von jedem Corporate bis zum Startup unterschiedlich gut beherrscht wird, ist ein Problem, weil ich dann diese Intransparenz, das heißt, ich muss über eine Brücke der Hoffnung gehen und muss das aushalten können. Wenn jetzt keiner da ist, der gut rechnen kann im Sinne vom betriebswirtschaftlichen Rechnen, wer übernimmt denn dann das Augenmaß?
Ja, meistens tut die Suchmaschine das dann.
Okay. Ja.
Ja, also man kann mit verschiedenen Tricks und mit sehr viel Bauchgefühl und Würfeln kann man Hochrechnungen machen und das ausrechnen. Aber ich habe immer ein schlechtes Gefühl dabei, mich festzulegen dann einfach und zu sagen, so ist es oder das können wir erreichen mit wenn wir Folgendes umsetzen, können wir das erreichen. Ich finde es auch immer sehr unprofessionell, wenn eine Agentur zum Beispiel sagt, ich schaffe es innerhalb von 3 Monaten, euch mit 10 Keywords auf Position 1 zu bekommen.
Ja.
Weil weder das Unternehmen noch die Agentur kann das verantworten und ist dafür vollständig verantwortlich, dass das passiert. Ja. Weil wir haben immer noch die Suchmaschine, die einem auch dazwischen funken kann und ein Update schaltet. Und wir haben auch immer noch Wettbewerber, die dann vielleicht in der Zeit doppelt so viel machen und investieren, wie man selber.
Das heißt, du warst vor so einer gewissen Pseudo-Genauigkeit, ne?
Die
sehr schwer einzuhalten ist.
Ja.
Okay, die SEOs im Unternehmen, die in welchen Bereichen arbeiten die traditionell zusammen oder mit welchen Bereichen sollten sie vielleicht am intensivsten zusammenarbeiten?
Ja, also ich glaube, so die erste Schnittstelle ist immer die IT, weil viele Themen, die SEOs umgesetzt haben wollen, muss die IT machen. Das geht teilweise von Einrichten von Redirects zu Setzen von Canonicals und dem Hreflang-Tag. Das ist meistens immer das, was die IT machen muss, was es aber auch schwer macht für den SEO, weil meistens die IT auf dem Thema SEO nicht so eine hohe Priorität hat.
Woran liegt das?
Also ich habe schon Unterschiedliches gesehen. Ich habe gesehen, dass die IT im Unternehmen so mächtig war, dass sie gesagt haben, mir schreibt hier niemand vor, was wir machen müssen. Wir wissen selber, was SEO relevant ist.
Und schon gar nicht jemand, der aus dem Marketing kommt und fürs Marketing denkt.
Genau, das passiert. Es gibt aber auch häufig, dass die Geschäftsführung oder der Vorstand da die hohe Prio nicht unbedingt erkennt, weil vielleicht der Kanal SEO aktuell zumindest noch nicht so der große Treiber ist, Traffic-Treiber, und sie dann nicht sehen die Potenziale, die der Kanal haben kann. Und dann kommen wir wieder zu dem Krux, dass wir nicht richtig ausrechnen können.
Und so, dass man auch, wenn man sagt, okay, jetzt hatte irgendwas eine Wirkung, dass man es nicht wirklich kausal auf eine Maßnahme isoliert runterrechnen kann.
Ja, genau. Ganz häufig erlebe ich das, dass die Anforderungen von der IT dann kommen, wenn du etwas umgesetzt haben willst, mach mir eine Rechnung, wie viel mehr Klicks mir das bringt. Aber das ist alles nicht fassbar im SEO. Das kann man nicht so ausrechnen, wie das in anderen Kanälen vielleicht geht.
Darüber hinaus, also IT?
Genau, IT. Produktmanagement ist natürlich auch immer eine wichtige Schnittstelle. Also es hat immer den Vorteil, wenn SEOs frühzeitig wissen, wenn Produktlinien komplett abgeschafft werden oder neue Produktlinien mit ins Sortiment genommen werden, wenn neue Landingpages entstehen. Das kommt ganz oft aus dem Produktmanagement, die halt auch an den Inhalten von der Webseite arbeiten. Und immer wenn zum Beispiel eine neue URL entsteht oder eine URL abgeschafft wird oder eine URL weitergeleitet wird, dann ist es immer sinnvoll, wenn SEO da auch nochmal ein Wort mitreden kann.
Okay. Artikelbeschreibung, also die in der Content-Genese, hängt das am Produkt? Sind das eher marketingseitige Funktionen?
Artikelbeschreibungen Ja, hängt häufig auch in der Redaktion, aber auch manchmal beim Produkt, ja. Aber in den meisten Fällen arbeiten wir im SEO gar nicht so stark mit den Produkten selber.
Okay.
Also es kommt darauf an, was für eine Webseite das ist. In einem E-Commerce, der hat meistens ja Millionen an Produktseiten. Mhm. Das ist in der Masse, gucken wir uns schon an, dass der Seitentyp Produktseiten optimiert wird, also dass die technischen Einstellungen stimmen und so weiter, aber wir können dort nicht jeden einzelnen Text optimieren. Dann würde man Ressourcen verschwenden, definitiv, und Geld auch verschwenden.
Okay, wenn du hast jetzt mit unterschiedlichen Kunden in unterschiedlichen Größen zu tun, aber kannst du so einen Trend festmachen, also haben deine Kunden Inhouse-SEO-Wissen oder gar Inhouse-SEO-Teams und Experten? Mhm. Und wenn ja, wie groß sind diese Teams oder die Expertendichte?
Ich habe schon ziemlich viel gesehen. Mhm. Ich habe schon Teams von 20, 30 Leuten gesehen im SEO. Ich habe aber auch schon Unternehmen betreut, die niemanden intern hatten, der sich um das Thema SEO gekümmert hat. Mhm. Dann hat das meistens irgendjemand anderes, ein Marketing-Spezialist, mit übernommen als Thema. Aus anderen Online-Marketing-Kanälen, habe aber auch schon Leute aus der PR gehabt, die dann SEO noch mitmachen mussten. Das ist meistens das, wo die Zusammenarbeit mit der Agentur dann auch am schwersten ist. Mhm. Wenn es im Unternehmen niemanden gibt, der das Thema halt vollständig besetzt.
Brauchst du so einen Brückenkopf, also einer, der SEO ins Unternehmen reinträgt, weiterträgt, zusammenträgt?
Ja, immer. Also es muss jemanden das interne Projektmanagement übernehmen. Mhm. Also was, glaube ich, auch viele falsch denken, ist, dass SEO nicht nur von einer Agentur oder nicht nur von einem einzelnen Team, von dem SEO-Team gesteuert werden kann. Ja, wir haben gerade über die verschiedenen Schnittstellen gesprochen. Auch da muss jemand nachhalten, wird das denn jetzt auch erledigt? Wie ist der Stand in der IT? Wenn die 50 offene Tickets haben, erfahrungsgemäß meldet sich niemand von denen und sagt, ja, übrigens, nur damit ihr Bescheid wisst, wir haben jetzt hier noch die 50 Tickets offen, sondern da muss man schon reingehen und Projektmanagement machen und sagen, wie ist denn der Stand, könnt ihr mir sagen, bis wann das erledigt wird, nochmal Priorisierungen durchgeben, auch Änderungen vielleicht durchgeben und sagen, das hat sich jetzt eh erledigt oder es gibt neue Themen. Und dieses interne Projektmanagement wird häufig vergessen.
Ich frage mich, was so die Ursachen sind. Also erstens, ich weiß ja nicht, ob jetzt 30 immer die richtige, je nach Situation, aber hängt ja auch sehr stark nach nicht nur nach Traffic-Bedeutung, sondern auch nach Wettbewerbsumfeld, auch nach Geschäftsmodell ab. So, ne? Plus, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel einen gemeinsamen Kunden, der ist sehr international. Das macht allein für den Lokalisierungsaufwand auch eine ganze Menge Aufwand. Ich frage mich immer wieder, wie diese Bedeutung von SEO in unterschiedliche Unternehmensteile und in unterschiedliche Unternehmenshierarchien wirklich adäquat übersetzt werden kann. Es gibt ja auch zum Beispiel jede Menge Outside-In-Tools, wo man schon relativ gut erkennen kann, auch schön mit Wettbewerbern, vergleichbare Keyword-Sets, irgendwie man sehen kann, wie man sich eigentlich auf einer langen Reihe zusammen Wettbewerb schlägt. Zumindest näherungsweise. Ne? Wir alle wissen die Stärken und Schwächen von Outside-In-Betrachtung. Hast du das Gefühl, dass diese Outside-In-Analysen A, ein faires Bild widerspiegeln und B, dass sie dann auch ausreichend gut verstanden werden bei denjenigen, die es eigentlich interessieren müsste?
Also zum einen bin ich als SEO sehr froh, dass es die Tools gibt, weil die einem natürlich, wenn man weiß, wie man die Daten zu interpretieren hat, sehr hilfreich sind. Mhm. Ich erlebe aber auch häufig, dass da automatische Reports sich aus solchen Tools generiert werden, wo dann draufsteht 50.000 Warnungen und 23.000 was weiß ich, es sieht immer alles sehr dramatisch aus. Und da muss man dann schon gucken, dass man versteht, wie man das zu interpretieren hat, weil es ist halt nur eine toolbasierte Auswertung und der menschliche Blick darauf fehlt. Und im SEO kann man jetzt auch nicht bei allen Themen zumindest sagen, das eine ist immer falsch und das eine ist immer richtig, sondern es kann sein, dass das eine bei der einen Webseite falsch ist, aber bei einer anderen Webseite richtig wäre.
Kannst du ein Beispiel dafür?
Produktseiten haben wir vorhin drüber gesprochen. Also bei einem Shop, der 10 Millionen Produktseiten hat, da würde ich stark darüber überlegen, ob ich diese ganzen Produktseiten im Index haben möchte. Weil die sind vom Template her alle gleich. Wahrscheinlich ist der Content auch nicht einzigartig. Man hat einfach nur die Herstellerinfos genommen, weil es halt die Masse macht.
Ja. Das heißt, das wird vermutlich, also nur um das zu übersetzen, das wird vermutlich kein großer Ranking-Faktor sein oder im schlechtesten Fall sogar ein negativer Punkt sein, wenn das irgendwie duplicated Content ist.
Es kann negativ sein, aber wahrscheinlich hat nur ein ganz geringer Anteil von den Produkten sorgt überhaupt für organischen Traffic. Mhm. Den will ich behalten. Mhm. Den sortiere ich mir aus. Ja, den behalte ich und mache dann irgendwie mache eine Regel für mich und sage, prüfe alle 3 Monate, welche Produkte bekommen Traffic, welche nicht, sortiere ich weg auf nur Index. Mhm. Aber bei einem anderen Shop, wenn du zum Beispiel ein Hersteller bist oder eine Brand und du vertreibst deine eigenen Produkte, dann will ich die natürlich indexiert haben, weil ich bin ja der Hersteller in dem Sinne. Ich bin derjenige, der sie produziert. Ich bin derjenige, der das Anrecht darauf hat, auf Position 1 zu ranken.
Ja.
Und dann wäre es wiederum ungünstig, wenn ich wenn ich von diesem starren Wissen ausgehen würde und sagen würde, Produktseiten müssen immer auf nur Index sein.
Ja, spannendes Beispiel, gerade bei dieser Herstellervariante, da gibt es ja auch schöne Studien, also kann ja jeder selbst machen, der Zugang zu so einem Tool hat, wie häufig es vorkommt, dass der eigentliche originäre Hersteller für seine eigenen Produkte nur unzureichend rankt. Ne? Ja. Also das ist ja nicht nur bei Herstellern, das ist ja zum Beispiel auch bei Marken wie, keine Ahnung, Airlines etc. Manchmal hat es ja auch wirtschaftliche Gründe, aber trotzdem super spannend. Hast du so ein Muster, wenn du die Outside-In-Analysen anguckst, was du als erstes immer machst, um Vergleichbarkeiten herzustellen? Also vermutlich irgendwie Wettbewerber, Keyword-Sets oder wie gehst du vor?
Ich gehe eigentlich immer vor und mache mir ein Bild von der Webseite, wie sie aufgebaut ist. Also ich denke da immer in Projektebenen und Seitentypen.
Marco.
Projektebenen wäre bei mir eine Subdomain zum Beispiel oder die Rootdomain. Subdomain, www. Oder shop. Was auch immer. Ja, ich gucke mir an, was existiert da eigentlich und wohin verteilen sich die unterschiedlichen Inhalte. Manchmal gibt es auch einen Blogpunkt, Subdomain. Und ich gucke mir auch die Verzeichnisse an. Also was kommt danach? Dann haben wir Blogpunkt, Domainpunkt, Magazin oder Fahrradfahren oder sind blöde Beispiele, aber ich gucke mir erstmal an, wie sind die Inhalte eigentlich auf der Domain verteilt, in welchen Verzeichnissen und dann schaue ich mir immer noch an, welche Seitentypen gibt es. Produktseiten wären ein Seitentyp, Kategorieseiten wären ein Seitentyp, Blogartikelseiten sind ein Seitentyp und dann habe ich erstmal so die Map von einer Webseite und weiß ungefähr, welche Inhalte gibt es, noch nicht im Detail, aber ich weiß, welche es gibt und ich weiß auch, ich schreibe mir dazu, wie viele Seiten gibt es davon, kriege dann einfach einen Eindruck und das kann ich auch für die Wettbewerber machen und sehe dann recht schnell, hat der Wettbewerber vielleicht noch mehr Inhalte? Hat er vielleicht ein ganzes Magazin, wo 10.000 Artikel noch mit drin hängen, die ich selber gar nicht habe?
Und du kategorisierst, habe ich es so vorweggenommen, du kategorisierst natürlich auch die Seitentypen, ob das jetzt eher transaktionale Inhalte sind oder eher Content-navigationale.
Genau, ja. Okay. Fokus ist dann immer auf den SEO-relevanten Seitentypen, so Service-Seiten klassisch wie Impressum und Datenschutzerklärung. Lasse ich dann immer schon außen vor. Das interessiert mich eigentlich wenig.
Okay, wie geht's dann weiter?
Nachdem ich das gemacht habe, schaue ich mir immer die ganzen Performance-Daten auch an, also ziehe mir noch zusätzliche Daten dazu und fange an, in die Technik zu gehen und schaue zum Beispiel, sind wichtige Inhalte auf Index oder No-Index, sind sie für den Crawler erreichbar oder nicht, sind sie indexiert, sind sie für Google auffindbar oder nicht und versuche dann wiederum zu verstehen, wo die größten low-hanging fruits sind. Weil manchmal ist das relativ einfach, dann sehe ich schon, dass ganz viele Parameterseiten im Index sind. Und das ist immer sowas, wo ich direkt sagen kann, also easy getan.
Leicht gelöst, verhältnismäßig große Wirkung zum Aufwand.
Genau, schon hat man irgendwie 20.000 URLs weniger im Index. Und je weniger schlecht optimierte Seiten man im Index hat, umso mehr tut man wieder der Suchmaschine was Gutes, weil die will sich ja damit auch nicht ihren eigenen Index zuclustern, sondern die will ja schon nur die besten Inhalte haben.
Genau. Okay. Der Abgleich zu Keyword-Sets. Ich glaube, da wird auch gerade, weil was so oft so rumschwirrt, sind so einfache Sichtbarkeitsvergleiche, wo dann irgendwie, das weiß selbst ich, das Augenmerk dann immer auch drauf liegen muss, wofür ranken die dann eigentlich? Sind das für die Keywords, die wirklich die sogenannten Money-Keywords sind, oder sind das irgendwelche Keywords für dieses vielleicht nettes zu ranken, aber die im Grunde jetzt irgendwie die betriebswirtschaftliche Nadel jetzt nicht wirklich zum Umkippen bringt. Wie gehst du da vor? Guckst du da, wenn du innere Daten hast, guckst du dann auch in die SEA-konvertierenden Keyword-Kategorien?
Ja, also wenn wir an die Daten kommen, ja, auf jeden Fall.
Solltest du nicht immer an diese Daten rankommen, wenn...
Das wäre mein Wunsch, ja.
Aber gibt es Silo-Denken auf der Kundenseite?
Kommt häufiger mal vor, ja.
Verrückt. Das kann ja aber nicht im Sinne des Gesamtunternehmens sein, oder? Gibt es dafür Gründe?
Nö. Eigentlich nicht.
Krass, das hätte ich gerade gedacht, wäre mir jetzt beinahe zu doof gewesen zu fragen, ob es eigentlich noch irgendwie Rivalitäten zwischen Paid und SEO gibt oder ob das schon immer holistisch gedacht wird.
Nein, bei weitem noch nicht. Also
das kann aber auch wirklich nur sein, weil der Chef der Organisation das nicht versteht, was für Effizienzen da verloren gehen.
Total, ja.
Also wird ja sogar kannibalisiert.
Ja, aber ich habe das nicht besonders häufig, aber schon mal erlebt, dass das SEA-Team und das SEO-Team sitzen im gleichen Raum. Beide haben ihre Ziele. Das SEA-Team freut sich, als sie die Werte kriegen und sagen, toll, plus 300% mehr Klicks. Und das SEO-Team sagt, gleiche Rankings, also Rankings haben sich nicht geändert, aber oder minus 150%
ja,
Klicks.
Oder Penale. Ja.
Ja, also wie kann das sein? Und dann, ja, dann fragt man mal nach im SEA-Team und dann heißt es, ja, wir haben einfach alle Keywords jetzt eingebucht. Alles was geht. Auch die, wo wir eigentlich im SEO schon auf Position 1 waren und wo es vielleicht, wo man zumindest hätte drüber nachdenken sollen, ob es dann noch Sinn macht, da eine Anzeige drüber zu schalten.
Das ist aber jetzt für jeden, glaube ich, gut verständlich, selbst wenn er noch kein tiefes technisches Suchmaschinenverständnis hat, dass diese Interessens- und Zielgleichheit nahezu in jeder Organisation hergestellt werden können sollte oder müsste.
Also die Synergien zwischen den beiden Kanälen, das sollte man heutzutage auf jeden Fall mit berücksichtigen.
Ja. Warum passiert das nicht? Weil das einfach nicht richtig verstanden wird oder weil die Incentivierung falsch ist, weil jeder praktisch auf seinen Kanalerfolg incentiviert wird? Hast du dann?
Ja, häufig ist das, dass jeder einzelne Kanal seine Ziele hat und dann ist es denen natürlich die höchste Prio, seine eigenen Ziele zu erreichen. Das passiert häufig. Eigentlich müsste man dann einfach es schaffen, gemeinsame Ziele für zumindest die beiden Kanäle. Es gibt bestimmt auch noch Synergien mit anderen Kanälen, aber bei denen, die sind sich halt am nächsten, weil sie beide mit den Keywords arbeiten, die bei Google eingetippt werden.
Ja, wollte ich sagen, der wird ja nur, also es wird ja nur einmal durch den Suchschlitz geschoben und kann dann entweder paid oder organisch geerntet werden. Okay. Wo waren wir stehen geblieben?
Beim
Keyword-Set, genau. Wir waren eigentlich noch bei der Outside-In-Analyse, also um die Vergleichbarkeit herzustellen, das Keyword-Set. Das heißt, wenn alles normal läuft, dann kriegst du halt auch mal die Informationen, was zum Beispiel die Money-Keywords im Paid sind.
Im Paid sind, genau, ja. Häufig gibt es auch in Unternehmen schon eine Keyword-Liste. Also das ist jetzt kein Thema mehr, was super neu ist und was nie vorhanden ist. Die fällt immer unterschiedlich aus. Einige sagen, denen reicht es, wenn sie 5 Keywords kennen, die wichtig für sie sind. Andere machen sich 10.000 Keywords deine Liste für. Der Input ist immer super. Und dann können wir natürlich, wenn wir so eine Analyse machen, auch noch aus anderen Tools, diversen anderen Tools, Keywords rausziehen. Die Search-Konsole ist zum Beispiel immer ein super Ansatzpunkt. Also Search-Konsole ist das Tool von Google, was einem anzeigt, für welche Keywords man schon Impressions bekommt und Klicks bekommt. Die kann man sich extrahieren und dann natürlich über andere Tools, die Datenbanken haben.
Wenn wir andere Tools, meiner Meinung nach, außer in Tools, also à la Sistrix,
Search Matrix und so weiter. SEMrush,
genau. Okay, cool. Die Outside-In-Analysen sind ja mindestens ein Weckruf über so mal die Veränderung über die Zeit. Ne? Also ohne, dass man das jetzt nochmal qualitativ jedes Mal exakt bewerten kann, aber man kann ja großartige Veränderungen sehen. Und da gibt es ja unterschiedliche Ursachen, wenn sich dann Sichtbarkeiten verändern. Also entweder durch die eigenen Maßnahmen und oder durch Updates, die die Suchmaschine macht. Ja. Das war auch ein Thema, was auch in diesem Podcast schon ein paar Mal besprochen wurde, der Umgang mit diesen Updates. Wie kommt das bei euch an? Also seid ihr in der Lage, eure Kunden darauf proaktiv vorzubereiten oder ist man dann immer wie ein Ersthelfer, der dann versucht, Rettungsmaßnahmen einzuleiten, im Moment, wo irgendwas passiert ist?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen gespaltenes Lager. Die einen, die freuen sich, wenn es ein Update gibt und die anderen, die haben Angst davor. Vorbereiten kann man meistens nicht darauf, weil Google nur in den ganz, ganz, ganz seltensten Fällen ankündigt, dass jetzt etwas passiert.
Außer, dass man sich grundsätzlich immer an Regeln halten kann.
Ja, aber du kannst dich auch an Regeln halten und trotzdem verlieren bei einem Update, weil dann halt jemand anderes gewinnt und irgendjemand muss ja dann die Ranking-Position abgeben.
Ja, okay.
Deshalb kann man halt auch alles richtig gemacht haben und trotzdem nicht bestraft werden durch ein Update. Meistens ist es tatsächlich so, dass es in den USA als erstes ausgerollt wird und dann kriegen wir hier in Europa schon so eine kurze Vorwarnzeit.
Okay.
Aber in der Zeit kannst du nichts mehr tun, um dich darauf vorzubereiten. Ja. Ne? Also es ist ja so, Wirkungsintransparenz haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, oh, dann passen wir jetzt alle Kampagnen an oder optimieren noch schnell was. Mhm. Dann ist es schon zu spät. Aber wir können dann natürlich ganz schnell darauf reagieren und sagen, wir haben gesehen, es gab jetzt einen Verlust, es gibt weniger organischen Traffic, dass man dann sich anschaut, woran liegt es? Also eine Analyse macht, woran es liegt. Meistens ist es aber tatsächlich dann so, dass man nicht sagen kann, es liegt an einem einzigen Thema, das wir schnell beheben können. Mhm. Sondern dann ist es tatsächlich ein nochmal neu die Strategie überdenken, gegebenenfalls neuen Content schreiben, anderen Content schreiben, technische Nachoptimierungen machen. Aber ein Update, wenn man eine Webseite von einem Update betroffen ist, ist es nicht wie ein technischer Bug. Okay. Den man schnell beheben kann.
Ja, okay. Das bringt mich genau zu dem nächsten Punkt. Das eine sind ja so externe Faktoren, Updates. Das andere sind hausgemachte Herausforderungen, wie zum Beispiel der Umzug, Rebrandings, Relaunches etc. Da gibt es ja auch unterschiedliche Erfahrungen, die man zumindest dann auch mindestens von außen erleben kann, wie Unternehmen damit umgegangen sind. Also ich glaube, die zwei Klassiker sind Relaunches und Rebrandings in dem Moment, wo, keine Ahnung, durch Mergers, Acquisition etc. irgendjemand anders heißt, anders irgendwo hinzieht etc.
Ja.
Was sind so deine Erfahrungen? Wie, also eigentlich müsste ja auch im Jahr 2020 jeder sich darüber bewusst sein, also auch wenn es eine Wirkungsintransparenz gibt, aber gerade bei Relaunches sollte man die wesentlichen Fehler vermeiden können. Warum? Zumindest so, was man von außen erkennen kann, warum wird das häufig noch so falsch gemacht? Also, dass Unternehmen einen Relaunch macht und dann wirklich in der Sichtbarkeit vollkommen abstürzt.
Ja.
So, was ist da schiefgegangen?
Ja, also eigentlich unverständlich natürlich, aus SEO-Sicht, weil das Schöne an Relaunches ist, die kommen nicht spontan.
Ja,
die kündigen sich an, meistens über Monate.
Ja.
Das heißt, man hat ausreichend
Zeit. Und die haben auch wahnsinnig viel Management-Attention. Ja, das kann ja keiner sagen, oh, das ist im Unternehmen irgendwie in einer Ecke passiert und keiner hat es gewusst.
Ja, ja.
Okay.
So, ja.
Aber immer die Fehlerkette rückwärts gedacht. Was geht da schief?
So, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist es dann immer so, dass die SEO-Tickets, weil Zeitmangel besteht, nicht umgesetzt werden. Mhm. Also ich glaube, dass immer schon die Attention, also das Bewusstsein dafür, dass SEO wichtig ist und dass man da Sachen berücksichtigen muss, die ist eigentlich immer da.
Mhm.
Aber dann gibt es vielleicht niemanden im Unternehmen, der laut genug schreit und sagt, wenn wir das jetzt nicht so umsetzen, dieses Ticket, dann haben wir mit den Folgen zu kämpfen.
Weil in meiner Wahrnehmung ist es so, dass alles, was Usability-Feature-seitig ist, wahnsinnig viel Management-Attention kriegt, weil man das auch sehen kann. Da kann man jemanden durchführen, wie beim Ladenbau.
Ja.
Während eure Tickets, sage ich jetzt mal, sehr abstrakt aussehen für den geneigten C-Level.
Richtig, ja, abstrakt ist das richtige Wort. Ich glaube, viele denken immer noch, das ist so ein Hexenwerk, was wir da machen und gar nicht so richtig greifbar. Wir arbeiten für eine Maschine. Mhm. Aber dass wir mittlerweile nicht mehr für die Maschine nur arbeiten, sondern auch für den Nutzer. Der Nutzer, das kann mir keiner erklären, dass der Nutzer ein schönes Erlebnis auf der Webseite hat, wenn er auch ganz viele Links klickt, die nicht mehr existieren.
Ja.
Weil wir es nicht geschafft haben, die richtig weiterzuleiten, die Links.
Und das Ganze nebenbei, die Maschine mindestens eine Kaufvorbereitung ist, die in fast allen Entscheidungswegen irgendwie involviert ist.
Ja.
Ja, okay, Details. Aber wir zwei sind uns da einig. Gut, okay, das heißt, eure Tickets kommen zu spät, werden nicht ausreichend hoch priorisiert. Was noch? Arbeitsteilung. Also da denke ich immer so ein Relaunch macht man ja nicht und sagt, seinen SEO-Experten, den intern oder seinen Agenturpartnern so kurz vor knapp, ach übrigens, wir schalten mal um zu. Kann es auch sein, dass keiner so richtig, dass es so eine Frage der Accountability, also der Verantwortung ist? Du sagst ja ganz oft auch so, dass SEO total interdisziplinär ist, dass man da in ganz vielen Bereichen halt verzahnt sein muss. Gibt es das vielleicht manchmal auch, dass im Zuge von so einem Relaunch-Prozess keiner ist, der wirklich auch Verantwortung und damit dann auch Durchgriff hat?
Ja, definitiv kann das auch sein, ja. Da würde ich fast wieder dann zu dem internen Projektmanager zurückkommen, der meiner Meinung nach häufig auch der Stratege sein kann, also der sich um die strategischen Themen kümmert. Wenn der große Gefahrenquelle ist immer, wenn der nicht alle Informationen zu einem Relaunch hat. Also wenn der nicht in den richtigen Meetings sitzt oder nicht die richtigen E-Mails mitbekommt.
Wenn nicht das richtige Veto hat.
Nicht das richtige Veto hat, auch das, ja. Wenn er einfach nicht gehört wird, dass da irgendwas nicht so funktionieren kann oder dass es Probleme geben wird, wenn daran nicht gedacht wird. Das kommt auch sehr häufig vor, ja. Mhm. Und dann ist es aber auch manchmal, dass die Technik einfach versagt. Hatte ich letztens erst als Beispiel auf der Staging-Version. Man testet das natürlich alles. Es ist ja nicht so, dass man am offenen Herzen da operiert, wenn man so einen Relaunch macht, sondern es gibt eine Testwiese, Staging-Version. Mhm. Und darauf war alles fein. Und dann genau irgendwie bei dem Switch von der Staging zur Live-Version ist irgendwas kaputt gegangen. Und es hat nichts übernommen, was auf der Staging-Version eingegeben war. Wir konnten es nicht rekonstruieren, aber es war auf jeden Fall ein Problem, weil dann ganz viele Seiten, die wir für SEO brauchten, auf Noindex standen, ungünstig. Dann muss man halt sehr schnell sein, um das wieder nachbessern zu können.
Also da musst du deshalb zu schnell sein, weil wenn der Crawler wieder vorbeikommt, dann schreibt er was weg und wenn er was Ungewünschtes wegschreibt, dann ist es erstmal ein ganz schöner...
Also ungünstig da, ist es.
Dann dauert es vermutlich ein ganzes Weilchen, bis es dann wieder korrigiert werden kann.
Ja, es gibt Möglichkeiten, dass man das schnell wieder, also dass man die Suchmaschine so anpingen kann und sagen kann, hey, ich habe hier was geändert, guckst dir nochmal schnell an, was ich da geändert habe. Es geht schon, aber man kann das nur für eine begrenzte Anzahl von URLs machen und es ist viel.
Man kann es auch nicht dauernd machen, habe ich mir sagen.
Man kann es auch nicht dauernd machen, nee, das stimmt, ja.
Ja, okay. Die Arbeitsteilung im SEO, also ich will so ein bisschen auf den Punkt drauf, Agenturen und Steuerung von Agenturen.
Ja.
Du kennst ja beide Seiten. Jetzt stelle ich mal in die Position deine jetzige Agentur, Gründerin und Geschäftsführerin. Was erwartest du von deinen Kunden, damit du dass ihr hier eure beste Leistung bringen könnt?
Ja.
Und wie steuert man eigentlich seine SEO-Agentur richtig?
Ja. Also die besten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kunden gibt es bei uns immer, wenn wir jemanden direkten Ansprechpartner haben. Mhm. Einen Entscheider, der Entscheidungen treffen darf. Also es können ruhig mehrere Ansprechpartner sein im Unternehmen zu verschiedenen Themen, alles fein. Aber einer muss letztendlich den Hut aufhaben und mit dem man, weiß ich nicht, einen Weekly Call macht oder Monthly und dann mit dem Themen bespricht und Entscheidungen einfach trifft.
Ein Kopf, kein Gremium.
Ja, das ist das immer das Beste, ja.
Weiß, was du meinst.
Was ich auch immer sehe oder wie ich persönlich denke, wo die Agentur am besten eingesetzt ist, ist immer da, wo man intern die meisten Schwächen hat. Also wir haben ganz am Anfang über die vier Bereiche gesprochen und die vier Anforderungsprofile, das Strategische, das Technische, den Content und dann halt den Content-Marketing-Bereich, den Off-Page-Bereich. Die Agentur sollte eigentlich immer dort eingesetzt werden, was man intern nicht gut genug abdecken kann, weil einem die Ressourcen fehlen oder weil das Anforderungsprofil von den Mitarbeitern noch nicht so weit ist oder die da noch wenig Erfahrung und so weiter haben. Also häufig, ich würde immer sagen, als Sparringspartner sollte man eine Agentur reinholen, um die eigenen Schwächen auszubügeln.
Okay, also komplementär.
Ja.
Ja, okay. Was sind so Stärken und Schwächen von Agenturen, die du auf der Unternehmensseite erlebt hast oder erlebst du vermutlich immer noch?
Ja. Also Stärke auf jeden Fall von Agenturen ist, wenn es nicht unbedingt One-Man-Shows sind, sondern Agenturen, wo mehrere Mitarbeiter sind, Schnelligkeit. Mhm. Ja, also ich weiß das selber aus der Zeit, wo ich Inhouse-SEO war. Man ist voll mit internen Meetings und Abstimmungsgesprächen und so richtig Zeit für die operative Arbeit hat man selten. Selten, würde ich behaupten. Das ist immer das Gute an Agenturen. Wenn du sagst, ich brauche was ganz dringend bis morgen, kriegen das viele Agenturen hin oder bis übermorgen, wie auch immer. Ja. Flexibilität, Schnelligkeit bei den Themen. Dann auch dieses, was ich gerade gesagt habe, mit den Schwächen ausgleichen. Man kann sich halt immer bei der Agentur, das ist nicht nur eine Person, mit der man da zusammenarbeitet, sondern man hat ein Team, wie ein Blumenstrauß. Ja. Man pickt sich die Person raus. Bei großen Projekten gibt es im Idealfall mehrere Leute auf Agenturseite und man sagt, weiß schon, das ist ein Thema für die und die Person, weil die ist sehr technisch affin und hat Erfahrung mit dem und dem Shop-System schon und so weiter.
Ja.
Ja.
Okay. Also das heißt, gut verteilte Ressourcen, das bringt mich zum Thema der Internationalität, gerade so im Content-Bereich, da also unterschiedliche Sprachen.
Ja.
Das ist ja auch etwas, was bei Advertisern sehr, sehr schwer ist, das vorzuhalten. Ich stelle mir das aber auch jetzt für eine Agentur gar nicht so trivial vor, also nehmen wir mal an, dass die meisten nicht nur ein Sprachenset haben. Oder
ja, ja, guter Punkt. Überhaupt richtig? Guter Punkt, Internationalität, klar. Mhm. Also wenn es darum geht, internationale Keyword-Strategien auszuarbeiten oder Content zu erstellen, haben Agenturen auf jeden Fall auch Vorteil. Jetzt könnte man sagen, ja, ich kann mich ja als Unternehmen, kann ich mir auch Freelancer suchen, die das machen. Mhm. Total fair, ja, finde ich auch, klar, kann man definitiv machen. Dann muss man aber wieder Zeit dafür einplanen, dass es ja auch Abstimmungsmöglichkeiten geben muss mit den Freelancern. Jemand muss sie koordinieren, muss da sein, wenn die Fragen haben, Qualitätskontrolle. Das kann dann wiederum auch eine Agentur nochmal gut mit abfedern.
Weil das eigentlich ein interner Koordinierungsaufwand ist, der jetzt nicht jedes Mal zentral gemacht werden muss, in dem Moment, wo einmal eine Content-Strategie feststeht.
Genau. Wenn du 5 Freelancer hast, musst du davon ausgehen, dass sie 5 unterschiedliche Fragen haben.
Okay, das verstehe ich. Und gerade aufgrund der Abhängigkeiten zu den Schnittstellen. Also den Teil verstehe ich gut. Hilft dir das da, in Berlin zu sein? Das ist ja hier ein Standort, wo man relativ gut Zugang zu Ressourcen hat. Ja. Gibt es mehr Geisteswissenschaftler, die sich
ja, gibt's ganz viele hier.
Die sich hier vor den Internetkarten spannen lassen.
Ja. Ja, auf jeden Fall ein Vorteil von Berlin. Also sehr international hier, schon immer so gewesen. Auch als ich angefangen habe 2008, war das halt auch so. Es war immer einfach, jemanden zu finden, weiß ich nicht, aus Spanien, aus Frankreich. Gibt es hier sehr viele Personen, die man hier auch einstellen kann. Wobei ich jetzt sagen würde, bei Freelancern habe ich noch nicht mal unbedingt den örtlichen Bezug. Also die müssen gar nicht jetzt mit mir hier in Berlin sitzen. Die können auch irgendwo anders sitzen. Gibt es ja andere Kommunikationsmöglichkeiten.
Okay, ja, das verstehe ich. Das heißt, ihr könnt jetzt hier auch, wenn ihr in einem Content-Team irgendwie noch, keine Ahnung, einen Native-Portugiesen braucht, dann müsst ihr den jetzt hier nicht in Friedrichshain sitzen
haben. Nein.
Sind wir hier in Friedrichshain?
Wir sind hier in Friedrichshain. Ja, nee, Prenzlauer Berg ist direkt die Kante zwischen den
beiden. Ja. Gut, aber für Portugiesen auf jeden Fall weit.
Ja.
Das habe ich verstanden. Maggie, meine letzte Frage. Wie hältst du dein Wissen frisch? Stelle ich mir fast unmöglich vor im Bereich SEO, wo ständig irgendwie was Neues passiert. Im Grunde man ständig auch diese Intransparenz hat.
Ja.
Wie kann man in deinem Bereich sein Wissen frisch halten?
Da habe ich den sehr, sehr großen Vorteil, dass ich ein großartiges Team habe. Die haben alle als Startseite ein Feedly eingerichtet, wo sie ihre Quellen des Vertrauens einfließen lassen. Mhm. Wir haben einen Teams-Channel. Wenn jemand was Spannendes findet, wird es da reingepostet. Man kann da kommentieren, sich dazu austauschen. Das würde ich alleine nicht schaffen, diese ganzen Artikel zu lesen. Aber wir qualifizieren, oder alle hier, die hier arbeiten, qualifizieren die Artikel vor, sagen, das steht drin, Diskussion darüber, ist das glaubwürdig oder nicht.
Ja. Also es wird kuratiert und danach auch noch bewertet.
Ja. Und dann haben wir immer noch eine monatliche Austauschrunde, wo wir dann über die richtig wichtigen Themen sprechen und auch dann darüber überlegen, ist das wichtig für unsere Kunden? Was heißt das jetzt für uns, für unsere Dienstleistung? Müssen wir da irgendwas anpassen oder nicht?
Großartig. Klasse. Konferenzen? Gehst du auf Konferenzen?
Auch, ja.
Generierst du da Wissen oder ist das mehr fürs Networking und sich zu zeigen?
Eigentlich ist es, also für mich persönlich ist es mehr fürs Networking, für meine Kollegen, gerade die so neu in dem Bereich sind, auch für den Wissensaustausch und Dazugewinnung an Wissen, ja.
Ja, großartig. Klasse. Maggie, das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Danke.
Ich hoffe, wir können das bald mal wieder fortsetzen.
Ja, sehr gerne.
Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und weiterhin viel Erfolg hier mit deinem Team.
Vielen Dank.